Wir sehen viel, bemerken jedoch zu wenig. Die Auswirkungen einer unterschwelligen Gleichförmigkeit auf unsere Gesellschaft. Von Bernd Schuberg für Bürgersicht. Es liest der Autor. Schon bemerkt? Wir sehen viel, bemerken jedoch zu wenig, wir hören viel, verstehen jedoch nicht alles. Weltumspannend hören wir dieselbe Musik, tragen die gleiche Kleidung, sehen dieselben Filme und Serien und sitzen dabei weltweit sogar auf den gleichen Stühlen. Eine Homogenität, die sich nicht nur im täglichen Leben, sondern sowohl in Spielfilmen und Dokumentationen als auch in den Fernsehnachrichten, zuletzt in den Berichten aus dem Erdbebengebiet der türkisch-syrischen Grenzregion widerspiegelt. Inmitten der durch das Erdbeben verursachten Trümmerberge wartend Überlebende, vielfach sitzend, auf erlösende Nachrichten von der Rettung ihrer hoffentlich noch lebend geborgenen Angehörigen. Abgesehen vom unermesslichen Leid, das man dort sehen konnte, die Stühle waren es, die einem bekannt vorkommen mussten. Da war er wieder, der Monoblockstuhl. Jeder davon ein billig und in 2 Minuten zu produzierendes Teil aus Plastik, wovon zusammen mit den im Design minimal veränderten Exemplaren über unseren Planeten verteilt geschätzt 1 Milliarde davon herumstehen. Überall sitzt man auf diesen ursprünglich in Frankreich konzipierten, stapelbaren Monoblock-Kunststoff-Sitzmöbeln. An den Stränden Floridas, den Außenbereichen von Costa Ricas, den Schanigärten Wiens, in den Gärten oder auf den Balkonen, auf den Reihenhäusern in Sizilien oder vor und in den Favelas Brasiliens und den südafrikanischen Townships. Dieses monoforme Sitzmöbel wäre jetzt weder Aufreger noch würde es für Verwender eine Gefahr darstellen. Ganz im Gegenteil, sieht man von unserer angestrebten Plastikabstinenz mal ab, ist billig im Zusammenspiel mit unkaputtbar und well-designed positiv zu werten. Die massenhafte Verbreitung des Monoblocks kam nur zustande, da er patentrechtlich nicht geschützt ist. Was aber ist mit der Gleichförmigkeit, die einem als solche nicht sofort ins Auge springt, der man, da nicht so offensichtlich, erst nachspüren muss? Hören, lesen und sehen wir nicht auch die gleichen Nachrichten? Werden wir nicht geflutet mit medial verbreiteten Zustandsbeschreibungen, Experteneinschätzungen und Kommentaren, die in ihren Schlussfolgerungen trotz Vielstimmigkeit keine erwartbare, jedem Betrachtungsgegenstand üblicherweise innenwohnende Vielfalt in Bewertungen abbildet, sondern eine merkwürdig gleichlautende Übereinstimmung in den Bewertungen aufweist? Bemerken wir die übereinstimmenden Nachrichteninhalte in den unterschiedlichsten Medien überhaupt? Können wir überhaupt erkennen, dass sich statt dem obersten Gebot der Presse, Eigenwerbung des Journalistenverbandes, also der wahrhaften Unterrichtung der Öffentlichkeit, Eigenkodex der Presse, mittlerweile eine Vielfalt nur vortäuschende Pluralismus-Simulation breitmacht, in der selten bis gar keine Stimmen mehr vorkommen? Oder Platz finden, die den ausgeprägt einseitigen Sachverhaltsbewertungen etwas Gegenteiliges entgegensetzen könnten? Nehmen wir zum Beispiel die 2 bis 3 Jahre mit den nun ausklingenden Corona-Maßnahmen. Da wurden Omas von Polizisten von Parkbänken geschubst, Ausgangsbeschränkungen erlassen, Schulen und Kitas geschlossen, und Polizeihundertschaften machten Jagd auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich im Winter erdreisteten, im Freien auf verschneiten Hügeln Schlitten zu fahren. Begründung? Man hätte sich ja gegenseitig anstecken können. Ja, auch im Freien. Heute fallen viele der vermeintlichen Gewissheiten in sich zusammen wie ein Coronavirus an der frischen Luft, wie es die Berliner Zeitung ausdrückte. Im Nachhinein, wir haben es ja nicht besser gewusst, gesteht der heutige damals als omnipräsenter Gesundheitsexperte mit Aussagen zu neuen Killerviren durch Talkshows tingelnde Gesundheitsminister Lauterbach ein, dass viele der Maßnahmen Schwachsinn oder falsch und schädlich waren. Einsichten, zu denen man schon im Laufe der Pandemie hätte kommen können, hätte Hätten Politik und Medien, besonders die Experten in den Gesundheitsdiskurs mit einbezogen, die sich gleichbedeutend kompetent wie die Lieblingsexperten von Regierung und Medien, jedoch wesentlich differenzierter zu den Pandemiemaßnahmen geäußert hätten. Diese Stimmen waren einfach nicht laut genug, meinte der Gesundheitsminister Lauterbach in einem Spiegel-Interview. Ja, was ein Wunder, würde man im Jüdischen sagen. Tat man doch alles, um Maßnahmekritiker als Schwurbler, Covidioten oder Demokratiefeinde zu diffamieren, sich damit die Auseinandersetzung mit deren Argumenten zu ersparen und sie so weitgehend im mittlerweile sehr verengten öffentlichen Meinungskorridor mundtot machen zu können, bezog sich Lauterbach im Nachgang von einer Politik und Medien willentlich herbeigeführten Ablehnung von Heterogenität auf Schwerhörigkeit gegenüber Andersmeinenden, versuchte es sein Vorgänger im Amt, Jens Spahn, auf den 304 Seiten seines Buches »Wir werden einander viel verzeihen müssen« mit einem teilweise eingeräumten »Mea culpa«. Beiden, sowohl Lauterbach als auch Spahn, fehlt dabei die Einsicht, dass sich hier nichts zu verzeihen, sondern wegen unnötiger Gefährdung der Gesundheit der Bürger aber vieles zu verurteilen gäbe. Allein die Eltern, deren Kinder durch die vom Staat erzwungenen sozialen Abgrenzungsmaßnahmen noch heute unter atypischen Atemwegserkrankungen leiden, werden zusammen mit den in einem besorgniserregenden Zustand der psychischen Gesundheit befindlichen Jugendlichen diese Zumutungen und Fehler wohl nicht verzeihen. Die billige, jetzt von Medien und Politikern vorgebrachte Ausrede, man habe es ja nicht besser gewusst, ist deshalb so wohlfeil, weil dieses Wissen, zumindest die Auseinandersetzung damit, durchaus vorhanden war. Doch statt diese Variationsbreite zu berücksichtigen, reagierte man mit Grundrechtseinschränkungen und grenzte Vielfalt auf handverlesene, grob eindimensionale Expertisen ein. Im Gegensatz zum oben beschriebenen Sitzmöbel, dem Monoblock, war diese keinerlei Widerspruch duldende Einheitlichkeit eine Gefahr für die Bürger. Und nun, in der nächsten Krisensituation, dem Ukraine-Konflikt, wird man sich und andere erneut belügen, wenn man, nachdem alles zu Ende sein wird, erklären würde, die Mahner, Warner und Friedenslösung fordernden Stimmen waren einfach nicht laut genug. Die Vorarbeiten zur einzig wahren, erneut monoformen Sichtweise wurden schon geleistet. Seit etlichen Monaten wird diffamiert, drangsaliert und versucht auszugrenzen. Wer nicht uneingeschränkt und mit allen Mitteln für die gute, die Seite der Ukraine ist, der ist automatisch für die einzig böse Seite, die Seite Russlands. Zwischentöne, auch zaghafteste Differenzierungsversuche sind nicht nur nicht erlaubt. Wer derartiges anspricht, wird als Gefährder von Menschenleben oder Propagandist Moskaus gebrandmarkt und medial in den Vorhof zur Hölle verbannt. Frappanterweise sieht und hört der Großteil der Mediennutzer in Deutschland, selbst wenn er wollte, keine Propaganda aus Russland. Wenn er etwas darüber erfahren sollte, erfährt er es nur aus den deutschen Medien. Immer mit dem Zusatz versehen, man könnte das aber nicht verifizieren, was der Russe gerade wieder über dies und das verlautbaren ließ. Hatte man dem deutschen Michel doch mittels staatlicher Eingriffe den direkten Zugang zu russischen Medieninhalten verwehrt. Für deutsche Medien hingegen scheinen alle Wege nach Moskau offen zu sein. Dazu noch eine Anmerkung. Wer wirklich will und sein Handy nicht nur bloß einschalten und bestenfalls Emojis unter Trivialitäten anklicken kann, der findet Wege, bisher noch straffrei, sich Informationen direkt aus Russland holen zu können. Dann stößt man auf exzellent und scheuklappenresistent geschriebene Artikel. Darin werden oft Weltbilder zerstört. Denn sie schildern die Tragweite der Selbstüberschätzung des Westens und deutschen Opportunisten unterschiedlichster Couleur wird oftmals darin der Weg zu den Klippen aufgezeigt. Anmerkung Ende. Und wie bei Corona schon zu beobachten, die Medien sind auch diesmal sogar besonders konflikteskalierend, eifrig dabei, erneut die von ihnen definierte eine, einzig richtige Seite zu bespielen. Im Ergebnis, hier ein Zitat der Konrad-Adenauer-Stiftung: Bereits in den ersten Tagen nach dem russischen Einmarsch dominierte die Ukraine den internationalen Informationskrieg und gewann die Deutungshoheit über den Konflikt. So gaben und geben unsere Medien uns zum Beispiel den täglichen Selenskyj. Egal, wie ungezügelt, unrealistisch seine Forderungen, Schuldzuweisungen oder Auftritte auch sein mögen, was er verlautbart oder aus seiner Umgebung verlautbart wird, es wird, wie auf Knopfdruck, von deutschen Medien unhinterfragt 1:1 veröffentlicht. Es überrascht also nicht, wenn eine von der Otto Brenner Stiftung geförderte Studie der Johannes Gutenberg Universität im Februar 2023 feststellt, wie klar die militärische Unterstützung der Ukraine im Allgemeinen und die Lieferung schwerer Waffen im Besonderen in den meisten der untersuchten 8 deutschen Leitmedien als deutlich überwiegend sinnvoll und auch als sinnvoller als diplomatische Maßnahmen dargestellt wurden. Zur Ergänzung, diese Leitmedien waren die FAZ, die Süddeutsche Zeitung, die Bild-Zeitung, der Spiegel, die Zeit, ARD Tagesschau, ZDF Heute und auch RTL Aktuell. Wenn auch die Berichterstattung nicht vollkommen einseitig war, so der Befund der Studie, so zeigte die breite Material- und Datenanalyse der Studie doch eines. Unsere Medien sind erneut auf dem Trip zur Manipulation und einer gewollt gleichförmigen Ausrichtung der öffentlichen Meinung. Doch warum diese freiwillige Gleichschaltung, wie es eine SZ-Redakteurin einräumt, in der, wie Jürgen Habermas in der SZ schrieb, die Reflexion der Hälfte der deutschen Bevölkerung nicht zu Worte kommen? Warum jetzt ein bei früheren Kriegen nicht annähernd so engagiertes mediales Eintreten für die Sichtweise nur einer Seite, ganz ohne jegliche Beistandsverpflichtung Deutschlands? Weil die Gegenseite Russland heißt und der große Bruder USA ganz ohne eigenes geostrategisches Interesse, also vollkommen uneigennützig, zusammen mit Deutschland, der EU und anderen, doch nur der ukrainischen Führung, dem ukrainischen Volk beistehen möchte. Im ersten Interview, nach der in Deutschland medial nur rudimentär und dabei durchgängig abwertend besprochene Veröffentlichung seiner Recherchen, nach der die Sprengung der Nord Stream Pipelines auf Anordnung von US-Präsident Biden erfolgt sein soll, wollte Enthüllungsjournalist Seymour Hersh noch einen Gedanken, eine Spekulation über die Beweggründe, die zur Sprengung führten, anfügen. Seinen Angaben zufolge befürchtete Biden, dass Deutschland in Anbetracht der sich im eigenen Land bereits ankündigenden wirtschaftlichen Folgen den Gashahn wieder aufdrehen könnte und sich daraufhin Europa aus dem Ukraine-Krieg zurückziehen würde. Mit der Sprengung der Pipelines sollte dieses Ausscheren verhindert werden. Und es wurde verhindert. Doch zu welchem Preis? Den Preis, den die Bürger Deutschlands zu zahlen haben, bemisst sich nicht nur in Cent und Euros. Neben den Kosten, die annähernd jeden Bürger über gestiegene Verbraucherpreise oder sinkende Kontostände erreichen werden, sind die in dieser Rechnung nicht außer Acht zu lassenden immateriellen Schäden, die, so Wagenknecht vor dem Deutschen Bundestag, die dümmste Regierung Europas im Zusammenspiel mit einer von Gleichklang durchdrängten Medienlandschaft unserer Demokratie zufügte und weiter zufügt. Wobei man bis dato die Dimension dieser Schäden in dieser nach Bundeskanzler Scholz genannten neuen Zeit noch nicht mal annähernd abschätzen kann. Was werden sie uns kosten? Die Folgen einer sich durch freiwillige Gleichschaltung delegitimiert habenden, vormals halbwegs pluralistisch dialogfähig aufgestellten Medienlandschaft. Die jetzt noch nicht absehbaren Auswirkungen einer erschreckend populär gewordenen Kriegsgeilheit, einer vormals auf Ausgleich bedachten Politik, erinnert sei hier nur an Baerbocks Aussage, egal was meine Wähler denken. Was werden sie uns kosten, die Effekte eines sich vorerst nur in Ländern der nicht-westlichen Welt bemerkbar machenden, sich absehbar noch steigern werdenden Ansehensverlustes unserer bis gestern noch als solvent, vertragstreu und souverän angesehenen Volkswirtschaft? was werden sie uns kosten, die seit über 70 Jahren ausgestorben geglaubten Denunzianten, diesen meist aus niederen Instinkten handelnden Entzündungsherden im Körper einer ansonsten auf psychische Gesundheit achtenden Gesellschaft. Für sich genommen zeigen einige der oben angeführten Negativbeispiele nur die Deformation einer bislang zumindest halbwegs gesunden Demokratie. In der Addition könnten sie jedoch eine beunruhigende Wirkung entfalten, die im Resultat von einer die Prinzipien der Demokratie selbstbestimmenden freien Gesellschaft zu einer äußeren Zwängen unterworfenen unfreien Gemeinschaft führen könnten. Aber hallo? Hatten wir Deutsche das nicht schon mal und hatten die Ablehnung dieser Zeit mit »Nie wieder« sogar in Schulbüchern verewigt und in Sonntagsreden beschworen? Hatte man nicht jeder Generation von 1945 bis heute eingebläut, wie unsere Vorfahren mit Propaganda verdummt durch eine über Medien ausgeübte Lenkung der Meinungsbildung desinformiert oder durch staatliche Repressalien eingeschüchtert wurden? Könnten wir jetzt mal scharf nachdenken? Worin bestünde im Ergebnis der Unterschied zwischen einer freiwilligen Gleichschaltung der Presse heute und einer staatlich verordneten Gleichschaltung der Presse im Dritten Reich? Es gäbe keinen Unterschied, wenn Journalisten, ob freiwillig oder staatlich verordnet, über dieselben Themen gleichlautend einseitig berichten, diese Themen gleichlautend einseitig bewerten oder kommentieren, ist die Ausrichtung doch klar. Berichterstattung auf Gleichrichtung, denkt man an Monoform, abzielende Massenbeeinflussung. So wie sich viele Journalisten heute im erzieherischen Auftrag unterwegs sehen, sah sie 1933 schon Propagandaminister Goebbels, als er sie anlässlich der Verkündung des Schriftführergesetzes als eine große Mission erfüllende Volkserzieher bezeichnete. An den heute sinkenden Auflagenzahlen der Zeitungen, übrigens analog den rückläufigen Zahlen an Zeitunglesern im Dritten Reich, die am Ende dazu führten, dass 80% der Zeitungen aufgeben mussten, also an diesen Zahlen und dem Rückgang der Einschaltquoten politischer Sendungen aus den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, kann man die zunehmende Ablehnung einer weitgehend Einseitigkeit transportierenden Informationsvermittlung ablesen. Schrieb ich eingangs, wir alle würden zwar viel sehen und hören, doch dabei zu wenig bemerken oder verstehen, so scheinen es doch mehr und mehr zu werden, die doch bemerken und verstehen, dass ein Sitzmöbel durchaus ein Monoblock sein darf, eine Gesellschaft aber keinesfalls die Verfasstheit eines Monoblock aufweisen sollte. Diejenigen, die an dieser Monovision arbeiten, die sollten wir in die Schranken weisen. Einerlei, ob man die Lücken in staatlichen Verlautbarungen, den Veröffentlichungen der Presse oder anderen journalistischen Formaten, ob man das Zensur oder Verbreitung von Halbwahrheit nennen möchte. Solange man den Eindruck, ja sogar die Gewissheit darüber hat, dass einem nicht die ganze Geschichte erzählt oder die Geschichte hinter den Geschichten verschwiegen wird, halte ich es mit Johann Nepomuk Nestroy, wenn er schreibt: Die Zensur ist das lebende Geständnis der Großen, dass sie nur verdummte Sklaven, aber keine freien Völker regieren können. Ich danke, dass Sie bis hierher durchgehalten haben.